Tja, moin und liebe Grüße zurück aus der Leipziger Tieflandwucht. Was soll ich jetzt noch sagen? Heute erstmal alleine wieder, Paul ist im Urlaub, Tom muss seine Stimme schonen. Und ja, jetzt sitzen wir hier und fragen uns wieder, wie soll das weitergehen? Die letzten Wochen war es schon so, dass man sich die Hoffnung gemacht hatte, Horst Steffen hatte umgestellt. Ich fand, das hat auch gar nicht so schlecht funktioniert mit dieser neuen Aufstellung, mit dieser Dreierkette, dem quasi Fünfer Mittelfeld, dann mit den Außenspielern Sugawara und Isaac Schmidt und vorne der Doppelspitze. Ich fand, das hat alles gar nicht so schlecht funktioniert und war der Meinung, dass das ein guter Ansatz wäre, so erstmal auch die nächsten Wochen aufzustellen, um den Spielern oder erstmal ein festes Konstrukt zu haben und den Spielern, die spielen, erstmal quasi die Spielzeit zu geben, sich einzuspielen, auch miteinander und dann sich wieder was aufbauen zu können. Wir wissen ja, die Mannschaft kann das. Wir haben das die letzten 3 Jahre gesehen. So viel hat sich dann doch nicht verändert. Halt eigentlich nur die 2 Außenspieler, die dazugekommen sind, die meiner Meinung nach sogar noch ein bisschen ein belebendes Element waren. Zumindest bis heute. Kleine Ausnahme Isaac Schmidt, würde ich behaupten. Sugawara war jetzt auch nicht so großartig. Aber wir fangen einfach am besten wie immer an mit der Aufstellung. Hier nebenan seht ihr noch die Tabelle. Lasse ich Stand jetzt erstmal so stehen. können wir dann gerne nachher noch drauf eingehen. Vielleicht blendet man die auch einfach aus. Vielleicht lenkt die uns auch ab. Aber es ist nun mal die Realität. Und es ist die Realität, dass auch Horst Steffen jetzt wieder so aufgestellt hat wie die letzten Wochen. Ich habe ja schon vorab gesagt, dass ich das für keinen schlechten Ansatz halte. Bangula, die Diskussion können wir heute mal weglassen, weil er war nicht da. Aus privaten Gründen. Gute Besserung an der Stelle, was auch immer da passiert ist. Wenn es was Privates ist, das geht uns auch nichts an. Finde ich auch in Ordnung, dass das so kommuniziert wurde und ich hoffe, dass das nicht nur ein Vorwand ist. Ja, an dieser Stelle. Ansonsten hätte ich auch nicht viel umgestellt. Hatte ich ja auch letzte Woche schon gesagt. Mit Leverkusen kam jetzt wieder ein Spiel, eine Mannschaft, die auch sehr in der Klemme jetzt war die letzten Wochen. 3 Spiele ohne Sieg. Müsste ich jetzt nochmal überprüfen, ob das ohne Sieg war oder einfach sieglos, ob da ein Unentschieden dabei war. Aber genau dasselbe war ja auch bei Frankfurt der Fall, dass es eine kriselnde Mannschaft war, die da auf Werder trifft, wo man schon sagt, da wäre was möglich. Für Werder wäre letzte Woche was möglich gewesen. Eigentlich auch mit dem Start in Dortmund wäre auch in Dortmund was möglich gewesen, wenn man von Anfang an dort den Treffer erzielt. Aber so ist es nicht gekommen. Werder legt aber auch gegen Leverkusen ganz ordentlich los. Nach einem schnellen Freistoß, nach 2,5 Minuten, kommt da Jens Day zum Abschluss. War gut geschalten von Grüll an der Stelle. Wenn das Tor gefallen wäre, hätte man wahrscheinlich diskutieren müssen, ob der Ball auch wirklich lag. Aber so ist Werder eigentlich gut ins Spiel gekommen. Die ersten 10 Minuten, würde ich behaupten, weil Werder schon so den Drang nach vorne hatte. Auch schnelle Aktionen, da kam ein langer Ball auf den Jinma, der dann dort auch wieder alleine war, der aber bis dahin gut gelaufen ist. Ein guter Pass von Schmid war das. Der Abschluss wird geblockt. Hätte man jetzt an der Stelle vielleicht auch nicht mehr rausholen können. Aber ich würde sagen, dass es ein guter Start war von Werder, bis sich dann Leverkusen ein bisschen in Werders Hälfte verirrt und da eigentlich die erste Aktion hat, wo sich dann leider Backhaus und Pieper gegenseitig treffen. Ja, wurde lange behandelt, Pieper an der Stelle, hatte auch eine offene Wunde am Knie. Hoffentlich fällt er nicht für nächste Woche aus. Dazu später mehr. Es ist einfach schwierig. Werder muss dann in Unterzahl weitermachen, statt auch direkt zu wechseln. Passiert dann da das Tor durch Patrick Schick. Glücklicherweise war da die Hand noch vorne dran, deswegen hat es dann nicht gezählt. Und dann war Pieper ganz kurz auf dem Feld, so habe ich es wahrgenommen, und lag dann auch direkt schon wieder. Also Meiner Meinung nach hätte man direkt Malatini bringen müssen. Einzige Möglichkeit da auf der Bank, was auch traurig anzusehen ist, aber zu Malatini später mehr. Also nach dieser Verletzung, das war so ein bisschen der Bruch im Werders-Spiel, hat Leverkusen immer wieder sich Chancen rausgespielt. Wie gesagt, dieses Abseitstor, was da nicht gezählt hat. Dann gab es eine Großchance in der 18. Minute von Leverkusen, wo Poku, hieß er, glaube ich, eigentlich nur noch den Ball reinmachen muss, den er dann weit übers Tor drescht, glücklicherweise von Werder-Seite her. Oh, war wieder anzusehen teilweise. Also Leverkusen kam dann schon immer besser wieder rein. Und Werder kam dann lange nicht mehr so zum Zug. Bis zur 21. Minute, wo Nginma sich über die linke Seite freidribbelt und dann ins Zentrum spielt, wo keiner steht. Weil eigentlich sind ja Gröll und Nginma beide im Sturm vorne, aber in dieser Situation waren Nginma und Gröll auf der linken Seite. Nginma hat sich den Ball nicht abnehmen lassen, auch von Gröll nicht. Und hat dann den Ball in die Mitte gespielt, wo keiner war. Nächste Chance war dann Andrich gegen Gröll, wo Andrich den Ball mit der Hacke auf Gröll spielt, Gröll auf Schmid, was eine richtig gute Möglichkeit hätte werden können. Schmid dann mit der Flanke, die leider zu weit reinkam, sodass Jens Day da nicht an den Ball kam. Also ich hatte das Gefühl über die erste Halbzeit hinweg, und das hat sich dann auch über die zweite Halbzeit so weiter fortgesetzt, dass Werder immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen hatte. Ich denke schon, dass Werder im Aufbau viele, viele Probleme hatte. Also viel effektiver wären sie wahrscheinlich gewesen, wenn sie weiter wie in den ersten 5 Minuten diese langen Bälle da auf den Nginma gebracht hätten. Klar hält er das auch nicht das ganze Spiel aus, aber so sind wir heute und in den letzten Wochen in die besten Möglichkeiten gekommen. Vorausgesetzt, Nginma macht den dann rein, ne? Aber er muss auch erstmal die Chancen bekommen. Und ich fand schon, dass er das nicht schlecht gemacht hat die letzten Wochen, auch wenn er da des Öfteren die 100%igen auch nicht verwerten konnte. Dann geht in der 31. Minute eine Abschlussvariante von Werder wieder schief. Da musste ich kurz an das 2-1 letzte Woche gegen Frankfurt denken, wo Werder sich da selbst hinten anscheißt. Leverkusen kommt zum Abschluss, aber der wird abgeblockt. Das Problem an der Stelle ist wieder erstens Entscheidungsfindung. Wann schlage ich den Ball einfach raus? Wann probiere ich es gar nicht weiter? Und ja, dass die sich da hinten halt gegenseitig anschießen. Das war alles noch in der ersten Halbzeit. Dann in der 37. Minute, wo war ich jetzt? Ganz kurz. Ja, genau, das war die 31. Dann läuft in der 33. Poku alleine aufs Tor zu. Malatini stört da noch ein bisschen. Backhaus hält auch überragend im 1 gegen 1. Das war dann aber abseits. Also auf Backhaus konnte Werder sich wieder verlassen. Bei dem Gegentor, was dann gefallen ist in der nächsten Situation, kann er leider nichts machen. Denn da spielt Leverkusen Werder schwindelig über die von Werder aus gesehen linke Seite. Also da, wo Isaac Schmidt spielt. Dieser ist an Lukas Vazquez dran. Lukas Vazquez hat den Ball auf der Außenseite, spielt den Ball leicht versetzt nach hinten, außerhalb des Strafraums und kann alleine in den Strafraum reinspazieren. Isaac Schmidt lässt ihn auch passieren. Also da war dann eine Riesenlücke zwischen Friedel und Isaac Schmidt. Ich weiß gar nicht, wo Koulibaly da in der Situation war, wo dann Vazquez den Ball wieder anbekommt. Natürlich kein Abseits, den muss er dann nur noch unten links reinschieben. Und dann steht es da 1-0 wieder mit so einem geschenkten Tor. Werder steht bis dahin eigentlich in Ordnung. Aber, na gut, eigentlich auch nicht, weil Leverkusen hatte schon die Chancen. Aber da ist nichts passiert. Aber in der Situation hat sich dann Leverkusen die Chance nicht nehmen lassen und schweißt da zum 1-0 in das Tor rein. Und da denkt man sich dann auch wieder. Also, man fragt sich, wie das passieren kann, die letzten oder überhaupt. Man geht einfach nicht den letzten Schritt mit und dann am Ende kassiert man so ein leichtes Gegentor. Also es sind ja nicht mal Tore, wo man sagen kann, naja, da kannst du nichts machen. Die gibt's. Hat man beispielsweise bei Stuttgart mit diesem Langschusstor. Aber das war absolut zu verhindern, konnte Werder in dieser Situation nicht, weil Werder nicht rigoros weiterverteidigt. Und dann stand es 1-0. Ja, und viel ist dann eigentlich auch nicht mehr passiert. Einzige Möglichkeit dann noch in der 45. Das war ein guter Ball von Lienen hinter die Kette. Also schon rechts vom Tor kam der Ball, wo Malatini war, das glaube ich, eingelaufen ist. Und er muss eigentlich, also im besten Fall den Tor, Ball, das Ball, den Ball, boah, den Ball nur aufs Tor bringen. Aber er entscheidet sich auch dafür, den Ball zurückzulegen. Ähnlich wie Isaac Schmidt am Anfang auf Jens Day Anfang des Spiels. Das war auch so die zweite Möglichkeit, glaube ich. Statt Isaac Schmidt selber schießt, legt er auf Jens Day ab, der sich dann den Ball auf den linken Fuß legen muss. Entscheidungsfindung. Ja, das war so das größte Manko in der ersten Halbzeit, was ich gesehen habe. Ansonsten fand ich das Spiel eigentlich solide, wenn man es im Kontext sieht mit der Hinrunde. Und ja, dann habe ich mir das für mich nochmal zusammengefasst. Das kann ich euch ja mal so ein bisschen auch noch instruieren. Also Werder kommt gut ins Spiel, dann war die Verletzung von Pieper ein kurzer Bruch. Leverkusen mit weiteren Chancen. Werder findet wieder besser rein, ohne deutliche Chance. Und dann kam der Treffer von Leverkusen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass das natürlich in eine Phase reinkam, wo Werder langsam wieder das Spiel an sich genommen hatte, wenn man das so sagen kann. Mit Glück macht Werder noch das 1:1 zur Halbzeit, aber es hat halt le leider nicht gereicht. Achso, es war noch eine große Chance von Justin Nginma mit dem Kopf. Nach einer Flanke mit dem linken Fuß von Romano Schmid. Geht leider gegen den Pfosten. Da kann Werder nicht entscheidend nachsetzen. Da stand der Leverkusener besser und kann den Ball klären. Im selben Atemzug muss ich auch erwähnen, dass auch Leverkusen noch die Chance auf das 2:0 hatte mit einem Pfostentreffer aus der Distanz. Gut, dass wir uns das hier nochmal durchgelesen haben. Immer wieder falsche Entscheidungen in der Offensive. Ja, Entscheidungsfindung, heute das Stichwort. Und Probleme im Spielaufbau, leichte Ballverluste. Und damit kommen wir dann in die zweite Halbzeit rein, wo dann gewechselt wird. Nämlich Olivier Demann kommt dann rein für Isaac Schmidt. Für mich ein Wechsel, den ich gut heiße. Weil Schmidt bis dahin echt kein gutes Spiel gemacht hat. Ich würde sagen, er hat uns sogar das 1:0 mitverschuldet, dadurch, dass er den Spieler da so laufen lässt. Natürlich muss es dann auch im Kollektiv der Mannschaft noch verteidigt werden, aber auf dieser letzten Rille hat es dann halt leider nicht so geklappt. In der 49. Minute gibt es dann eine große Chance für Schmid. Der Schuss wird dann leider geblockt, also das muss man auch sagen. Werder hatte so in der zweiten Halbzeit immer wieder den Ball, also in großen Teil sogar den Ball, weil Leverkusen immer wieder spielen lassen hat. Und ich weiß gar nicht, also ich kann mir diese Phase von Leverkusen auch nicht so erklären, warum die da so passiv waren. Einerseits könnte ich mir vorstellen, dass das eine Taktik war, andererseits vielleicht auch so ein bisschen Schonhaltung, dadurch, dass die ja jetzt auch englische Wochen hatten, glaube ich, oder noch haben werden auf jeden Fall. Aber Werder hatte auch immer wieder, also vor allem in der zweiten Halbzeit, Standprobleme. Also man ist immer wieder weggerutscht. Und was noch ein Thema war, das war auch in der ersten Halbzeit schon ein Thema, war die Probleme beim Spielaufbau. Also immer wieder Pässe auf 1 Meter, die dann nicht angekommen sind oder wo man dann ins Dribbling geht, die falsche Entscheidung trifft, ins Dribbling geht und dort den Ball verliert, wo Leverkusen zum Glück kein weiteres Kapital draus schlagen konnte. In der 50. Minute gab es dann eine Backhausparade von Schuss nach Schuss von Grimaldo. Der kam von Backhaus aus gesehen unten links aufs Tor, den hält er wieder gut. Also wirklich kein Vorwurf an den Jungen. Der hat sich wirklich stabilisiert über die Hinrunde bis jetzt und ist einfach der beste Werder-Spieler momentan, würde ich fast sogar sagen. Ja, dann habe ich hier 56. Minute Werder mit Problemen im Spielaufbau. Dann hat Leverkusen den Ball, dann verlieren die den Ball und dann kommt man in eine gute Umschaltsituation, wo dann Schmid mit links zum Schuss kommt und der Ball zur Ecke geklärt wird. Ja, es gab halt keinen richtigen Abschluss aufs Tor. Und es ist halt auch, es fällt mir immer wieder auf, immer mehr in den letzten Spielen, dass vor allem auch Romano Schmid oder Jens Day den Ball immer auf dem falschen Fuß liegen haben. Also die müssen immer mit links versuchen zu schießen und das klappt irgendwie nicht. Und das hat auch in diesem Fall nicht geklappt. Anschließend wurde dann gewechselt, da kam dann Milosevic für Grüll. Da kann ich dann kurz Status-Update geben. Also Malatini fand ich in der zweiten Halbzeit wirklich in Ordnung. Der hat sich da wirklich gut reingefunden. In der ersten Halbzeit ist mir nur aufgefallen, da hatte er zwei lange Bälle gespielt, die kamen natürlich direkt zum Leverkusener. Aber Anfang zweiter Halbzeit wurde er immer weiter in das Spiel einbezogen. Und er hat mich echt positiv überrascht, muss ich sagen. Also wirklich mit einer Ruhe aufgespielt. Bis zum Ende dann, wo er die gelbe Karte bekommt. Wo er eine bekommt? Ich glaube schon. Aber fand ich wirklich auch von ihm ein solides Spiel, also guter Pieper-Ersatz. Ich hoffe mal aber trotzdem, dass Pieper nächste Woche nicht ausfallen wird, denn Friedel hat seine fünfte gelbe Karte bekommen nach einer Diskussion mit Jonas Hofmann. In einer Situation, wo man eigentlich sagen muss, klarer geht's nicht, warum geht man da auf so ein Gespräch ein? Ich weiß auch nicht, was da für Worte gefallen sein müssen, aber im Endeffekt hat es den Schiedsrichter gereicht für eine gelbe Karte für beide Parteien. Milosevic spitzelt Jonas Hofmann den Ball aus guter Höhe weg und Jonas Hofmann tritt halt gegen die Fußsohle von Milosevic. Und ja, das kann wehtun, auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall kein Foul und nichts. Also da kann man dann auch einfach weiterspielen, beziehungsweise nach einer kurzen Behandlungspause durch Jonas Hofmann da auch weitermachen. Ansonsten, also ich fand, das war so eine Situation, wo man viel mehr draus gemacht hat, als es letztendlich war. Klar, es tut weh, aber es war nichts. So, zu diesem Zeitpunkt war Leverkusen dann nur noch auf Konter aus. Wie gesagt, diese passive Phase, die ich mir nicht ganz erklären kann. Entweder war es wirklich gewollt und sie wollten nur noch diese Konter ziehen. Und wussten, wenn wir tief stehen, dann hat Werder nichts gegen uns auszusetzen, weil einerseits Werder hatte wieder einige Ecken, das war alles gar keine Gefahr. Und aus dem Spiel heraus auch nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen das bewusst gemacht hat. Andererseits muss man auch im Kopf behalten, dass die letzten Spiele von Leverkusen vielleicht nicht so überzeugend waren und man da wirklich safe auf das 1:0 gehen wollte. Und diesen Sieg somit nach Hause oder zu Hause haben halten wollte. Ja, in der 70. Minute gab es dann einen längeren Ball auf Nginma. Die Situation hätte ich gerne ein paar Mal öfter gesehen, aber das hat sich auch nicht ergeben, weil Leverkusen, wie gesagt, sehr tief stand. Da hat er dann aber keine Chance, sich gegen drei alleine durchzusetzen, wo er da vorne alleine ist. In der 71. Minute ist dann der erste Abschluss von Leverkusener Seite nach einer langen Pause. Ich glaube, die letzte war in der 50. der letzte Abschluss. Also da sieht man dann, dass Leverkusen kaum vor Werders Tor kam. Aber Werder auch nicht vor Leverkusens Tor. Wie bereits erwähnt. Dann in der 75. Minute pariert Backhaus in einer 1:1 gegen Parade. In einer 1:1, 1 gegen 1 Situation gegen Grimaldo. Und da ist dann schon eingetreten, dass die Leverkusener nach den Wechseln zunehmend wieder in Aktion waren. In der 79. Minute wurde dann einmal noch gewechselt für Sugawara, kam da Keke Top rein. Und dann kamen so die letzten 10 Minuten, wo man sagen muss, da muss man doch versuchen, irgendwie Druck aufzubauen und eigentlich nur noch in Leverkusens Hälfte oder besser noch Strafraum stattzufinden. Man hat dann Milosevic. Ich muss den Namen unbedingt nochmal lernen. Milosevic und Keke Topf vorne im Sturm, die beide groß gewachsen sind und eigentlich ja auch Kopfbälle machen können. Also es kam auch zu einigen Kopfballsituationen, die aber alle neben's Tor gingen, sowohl von Nginma als auch von Keke Topf. Milosevic hat vorne, war vorne eigentlich gar nicht so zu sehen. Ja. Und Backhaus hat dann immer weiter die Mannschaft nach vorne geschoben, ist dann teilweise auch wirklich mit dem Ball sehr weit vorgelaufen. Einfach geiler Typ, wirklich Riesenrespekt, Mio Backhaus, dass er da so trotzdem noch so fightet und wirklich für den Verein alles geben möchte. Hatte so ein bisschen Zetterer-Vibes wie im 125-jährigen Jubiläumsspiel gegen Heidenheim, wo Werder auch 2-1 hinten liegt und Zetterer wirklich übelst weit nach vorne geht und die Mannschaft nach vorne peitscht und unbedingt diesen Sieg mit nach Hause nehmen will. Aber ja, wie wir wissen, hat das nicht so ganz gereicht. Dann in der 86. Minute war es dann letztendlich soweit, dass Werder ein bisschen Druck aufbauen konnte, wo Keketop dann zum Kopfball kommt. Dann in der 88. Minute hat Malatini eine gute Grätsche in seiner argentinischen Manier, wo er dann mit Romano Schmid zusammen über die rechte Außenseite kommt und sich zuspielt. Dann der Ballkontakt im Strafraum leider nicht so, ja, wahrscheinlich wie geplant. Und dann trifft er da den Andrich am Knöchel, also anschließendes Stürmerfoul. Und in der 90. Minute setzt sich Njinma wieder gut durch über die rechte Seite. Da könnte man sagen, da hätte es Eckball geben können, zumindest aus der Perspektive, die ich hatte, vom Sofa aus. Ja, und dann ist mir noch aufgefallen, bei Angriffen von Werder fehlt es im Rückraum. Also es war oft so, dass wenn ein Ball reinkam, war entweder gar keiner vorne oder es waren alle vorne. Und dann, wenn der Ball geklärt wurde, war keiner auf der Strafraumkante, um da entscheidend nachzusetzen. Und so verliert man dann halt 1-0 gegen Leverkusen, die selber eine schwere Phase hatten, aber sich in dieser Saison eigentlich nach dem Spiel gegen uns wirklich gefangen hatten, jetzt auf dem 6. Platz stehen. Jetzt können wir ein bisschen auf die Tabelle eingehen. Werder rutscht natürlich auch auf den 15. Platz ab, was aber auch ganz einfach damit zu tun hat, dass die anderen Mannschaften, oh, jetzt habe ich es hier nicht zugeschnitten, schlecht vorbereitet, aber wenn man sich die anderen Ergebnisse mal anguckt, das ist auch einfach unreal. Augsburg gewinnt in Bayern, also in München 2-1. Dann Hoffenheim, unser Gegner am Dienstag, gewinnt gegen die Frankfurter mit 3-1. Mainz gewinnt 3-1 gegen Wolfsburg. Na gut, immerhin Heidenheim verliert. Und so müssen wir halt in die nächsten Spiele reingehen. Und langsam, ich hatte das mit Paul ja schon in der Hinrundenanalyse thematisiert. Und da meinte Paul, man sollte lieber den Trainer eher wechseln, lieber eher als zu spät. Und ich glaube, wenn man das jetzt nicht machen würde, na gut, jetzt ist halt noch das Spiel gegen Hoffenheim auch ungünstig, aber ich glaube, wenn das jetzt nicht in den nächsten 1-2 Wochen passieren sollte, wäre es zu spät. Sehe da ehrlich gesagt keine Hoffnung mehr. So sehr ich Horst Steffen auch mag, aber irgendwas scheint da in der Mannschaft nicht so zu laufen, wie es laufen soll. Sowieso im Verein mit Vorstandsvorsitzenden oder mit halt einer sportlichen Leitung oder Führung, die jetzt eine Milosevic ausleihen ohne Kaufoption und dann nichts mehr weitermachen. Werder, also alle anderen Mannschaften verstärken sich irgendwie rundherum. Der HSV, Augsburg, Mainz sind alle eigentlich ja im Aufwind vielleicht. Ja, und jetzt kommt halt Hoffenheim. Die sehen wir hier gar nicht auf dem Tableau, weil die hier sind auf Platz 3. Haben jetzt gewonnen gegen Frankfurt, gegen die wir letztes Wochenende das 3-3 bekommen am Kurzverschluss. Ja, viel Hoffnung sehe ich nicht, aber im Endeffekt bleibt uns nichts anderes übrig. Ich denke schon, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die sportliche Führung bei Werder wirklich alles gibt, um da irgendwas abzuwenden. Aber ich glaube, das ist einfach nicht genug. Und mit diesen Worten möchte ich mich für heute verabschieden. Wir sehen uns nach dem Spiel gegen Hoffenheim wieder. Vielleicht wieder mit Begleitung, mal gucken. Ja, und was mir auch noch auffällt, selbst mit einem Spiel weniger sieht die Tabelle nicht gut aus. Ja. Wenn du gegen Hoffenheim gewinnen könntest, irgendwie, hättest du 21 Punkte und wärst wieder auf dem 10. Aber was ändert es an der Gesamtsituation um Werder? Nämlich nichts. Ja, was ist denn eure Meinung zum Spiel? wann, ich will jetzt auch nicht fragen, wann würdet ihr den Trainer rausschmeißen? Es tut mir ja auch leid, aber es ist nun mal das Geschäft, ne? Und ich bin eigentlich nicht so für Trainer rausschmeiß Sachen, weil ich das Problem ganz woanders sehe. Aber irgendwas muss sich ändern. Sonst sehe ich in den nächsten Wochen nicht mehr grün, sondern schwarz. Tja, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da. Ihr könnt auch gerne kommentieren, wie ihr das seht, ob ich komplett daneben liege mit meiner Einschätzung oder ob ihr mir zustimmt. Das würde mich natürlich auch freuen. Ansonsten habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, das Format hier zu liken. Und ja, wenn ihr Teil der Tieflandwucht werden wollt, dann schickt uns doch gerne Fotos aus dem Stadion. Wenn ihr im Stadion seid, schickt uns Live-Fotos bei Instagram, da findet ihr uns unter Tieflandwucht. In der Bio ist auch der Link, da könnt ihr gerne drauf zugreifen und dann schickt uns ein Bild aus dem Stadion und dann kommt ihr hier in den weißen Rahmen. Kommt dann das Bild und in diesem Sinne wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und ja.